Zu Beginn meiner heutigen Predigt möchte ich mich einmal ganz besonders an die Schüler und Studenten und sonstigen Prüflinge unter uns wenden. Und ich möchte euch einfach mal die Frage stellen, und ich weiß, dass einige gerade durch Abitur gehen und andere durch Prüfungen oder die Prüfungszeit gerade hinter sich haben oder vielleicht gerade eine Fahrprüfung hatten, also im Grunde genommen eigentlich fast jeder von uns, aber ganz besonders die Schüler und Studenten. Wenn ihr wisst, dass eine Prüfung auf euch zukommt, eine wichtige Prüfung vor euch steht, was macht ihr da? Und jetzt muss ich eigentlich von euch hören, tut einfach so, als wüsste ich nicht, wie das ist, eine Prüfung zu nehmen. Sagt mir es einfach mal, was macht ihr da? Stoff wiederholen. Sehr gut. Das war von der Mitarbeiterschulung, Stellvertreter der Mitarbeiterschulung. Sag mal, Tobi. Oder hätte ich dich direkt angucken sollen? Ach so, du meinst, das wäre kein gutes Beispiel, ja. Aber sag mal, Tobi, einfach mit viel Fantasie jetzt mal, was müsste jemand machen, der durch eine wichtige Prüfungszeit zum Beispiel, also vielleicht ein Abitur oder so hindurchgeht, was müsste der deiner Meinung nach machen? Rechtzeitig anfangen, das ist wirklich gut, rechtzeitig anfangen zu lernen. Okay, noch ein Landstädter, der sich dazu äußern will? Oder sonst noch jemand? Aber letztendlich, Tobi, du hast es schon genannt, also jemand, der so eine wichtige Prüfung oder eine Reihe von Prüfungen vor sich hat, der soll sich rechtzeitig vorbereiten, nicht wahr? Also vorbereiten ist sicherlich ein ganz wichtiges Stichwort. Und diesen Gedanken, den möchte ich als Einleitung nehmen und ich möchte einfach, dass wir ihn ein bisschen während meiner Predigt so im Kopf behalten. Diesen Gedanken der Prüfung und den Gedanken der Vorbereitung. Ich möchte heute einfach nochmal über dieses Thema des Richterstuhl Christi sprechen. Das war meine Predigt vor 2 Wochen. Und die Tatsache ist, ich habe einfach nicht alles sagen können, was ich sagen wollte. Es gibt einfach viel mehr darüber zu sagen und im Grunde genommen könnte ich fast noch eine dritte Predigt anhängen, denn ich habe auch diesmal wieder nicht alles drin, was ich eigentlich sagen wollte, aber das werde ich nicht tun. Das wird es heute sein, aber ich möchte mich einfach nochmal auf diesen Richterstuhl Christi beziehen, auf dieses Gericht der Werke der Gläubigen. Nun ja, und genau da sind wir bei dem Punkt, nämlich der Frage, und darüber hatte ich letzte Woche, vor 2 Wochen auch schon gesprochen, gibt es tatsächlich, sollte es tatsächlich ein Gericht geben für Gläubige? Und auch schon in der letzten Predigt waren wir zu dem Ergebnis gekommen, dass man diese Frage mit einem ganz deutlichen und klaren Jein beantworten muss. Und einem, es kommt darauf an. Also es kommt einfach darauf an. Die Frage ist, worauf kommt es an in Bezug auf das Gericht? Also entweder komme ich ins Gericht oder ich komme nicht ins Gericht. Was heißt, es kommt darauf an? Aber die Frage ist letztendlich, über welches Gericht sprechen wir hier eigentlich? Und was ist der Gegenstand des Gerichts? Vielleicht auch noch, wer sind die Beteiligten des Gerichts und was genau wird gerichtet? Wenn es um unsere Errettung geht, dann haben wir eine ganze Reihe von Verheißungen, auch direkt von unserem Herrn Jesus Christus, dass jeder zum Beispiel, dass jeder mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. So heißt es direkt aus dem Mund von unserem Herrn Jesus Christus in Johannes Kapitel 5. Oder eben auch diese bekannte Stelle in Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für den, der in Christus Jesus ist. Keine Verdammnis. Oder auch ganz bekannt natürlich Johannes 3, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also diese Stellen sagen uns ganz klar in Bezug auf unsere Errettung. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jesus Christus tatsächlich als unseren Herrn angenommen haben, dann wird es kein Gericht geben. Im Sinne, in Bezug auf ein Gericht über unsere Sünden, in Bezug auf unsere Errettung. Gut, aber dabei dürfen wir auch eben einen Aspekt, einen ganz wichtigen Aspekt nicht vergessen, nämlich diesen Richterstuhl Christi. Und der heißt ja nun auch schon Richterstuhl Christi. Und da hatten wir uns eine ganze Reihe von Bibelstellen angeschaut. Ich möchte euch einfach nur noch mal kurz einen Überblick geben. Also keine Angst, ich wiederhole die letzte Predigt nicht. Aber ein paar dieser Verse und Abschnitte, die wir uns angeschaut haben, die uns einfach wieder reinführen sollen in dieses Thema. Das erste war Korinther 5, also eine der Stellen, um die es ging, Korinther 5, 2. Korinther 5. Hier heißt es ab Vers 8, wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Also was wir hier sehen, ist im Zusammenhang, und ich komme gleich zum nächsten Vers, aber was wir hier sehen im Zusammenhang ist, dass Paulus uns sagt, dass wir als Christen, als Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus, danach streben sollen, uns bemühen sollen, ihm wohlgefällig zu sein. Gott wohlgefällig, unserem Herrn Jesus Christus wohlgefällig. Und was nennt Paulus hier als Motivation dafür, dass wir das sind, dass wir das sein sollen, dass wir ihm wohlgefällig leben sollen? Vers 10, und das ist der Schlüsselvers, den ich hier meine. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und dann eine andere Stelle, wir hatten sie in der letzten Predigt im Gesamtzusammenhang betrachtet, es ging um Richten von Christen untereinander, aber letztendlich kamen wir in Römer 14, ihr braucht es nicht aufzuschlagen, es ist nur dieser eine Vers, Römer 14, Vers 12, hieß es dann von Paulus auch wieder, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und auch da bezieht er sich auf diese Zeit des Richterstuhls Christi. Jeder von uns wird irgendwann einmal, nämlich am Richterstuhl Christi, Rechenschaft abgeben. Es wird eine Zeit geben, an der wir unserem Herrn Jesus Christus Rechenschaft geben über unser Leben. Ein weiterer Hinweis über den Charakter dieses Gerichts hatte uns die Bezeichnung gegeben, die Bezeichnung für dieses Gericht. Also im Deutschen heißt es der Richterstuhl. Gut, da ist immerhin das Wort Richter und Gericht irgendwie auch mit drin. Aber tatsächlich im Griechischen, hatten wir ja letztes Mal auch schon gehört, ist es dieses Wort Bema. Und dieses Wort Bema ist eine Bezeichnung oder war eine Bezeichnung damals für diese erhöhte Plattform, auf der die Schiedsrichter in den antiken Wettkämpfen saßen, um die Athleten, um die Spieler auszuzeichnen, ihnen Preise zu verleihen für ihre Leistung. Also eine Art Siegerehrung. Gut, wenn wir das so sehen und wenn wir Gericht so verstehen, und das ist ja auch dieses Wort hier, dann ist es natürlich oder klingt es natürlich gleich schon viel harmloser als dieses Wort Gericht, das wir vielleicht jetzt auch mit den Assoziationen vor Augen haben, mit einem Richter und Angeklagten. Gut, aber auch damit wollen wir ausgewogen umgehen und andere Bibelstellen, die es dann noch gibt, auch wieder in Betracht ziehen. Auch die hatte ich schon genannt. Zum Beispiel eben 1. Johannes 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht von ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Also, das ist dieser Vers, in dem es um Freimut geht und um Beschämtsein. Ja, also das war dieses Beispiel des Kindes, das weiß, dass es etwas ausgefressen hat und es kann seinem Vater oder seiner Mutter nicht in die Augen gucken. Haben wir vielleicht alle schon mal erlebt. Also, dass wir nicht diese Freimütigkeit haben, am Richterstuhl Christi, unserem Herrn, in die Augen zu schauen. Und dann 2. Johannes 1, Vers 8, da heißt es, seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Also, da geht es darum. Also, es ist möglich, dass wir an diesem Punkt, an diesem Richterstuhl Christi, beschämt werden, dass wir uns schämen, dass wir nicht die Freimütigkeit haben, die wir vielleicht haben sollten. Und es ist sogar im schlimmsten Fall möglich, dass wir etwas verlieren, dass wir nämlich diesen Lohn verlieren. Gut, und jetzt hatten wir auch gesehen, wie Paulus das Ganze auf sich bezieht und wie er das Ganze für sich betrachtet. Das war diese Bibelstelle in 1. Korinther Kapitel 9. Auch da lese ich nur einen ganz kleinen Teil dieses Gesamtzusammenhangs vor, dieses gesamten Abschnitts vor. Hier heißt es in Vers 26, ich laufe nun nicht so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Also Paulus ist sich ganz bewusst darüber und ganz besorgt auch darüber, wie er selber läuft. Das heißt, wie er dem Herrn Jesus Christus nachfolgt. Also dieses Laufen ist ja wie Wandeln einfach nur ein Synonym sozusagen für den Herrn leben und mit dem Herrn leben. Und ihm war das ganz wichtig, nicht sich zu disqualifizieren wie ein Sportler, der vielleicht irgendwie gedopt war. Naja, und das ist auch, was er uns nahelegt, dass wir auch so laufen sollen wie er. Die Frage ist natürlich, wie sehen wir das? Sind auch wir so besorgt darüber, wie wir nachfolgen, wie wir laufen, wie wir dem Herrn dienen? Oder sind wir einfach zufrieden, damit errettet zu sein? Ich hatte das vor 2 Wochen so ein bisschen plakativ gesagt, Hauptsache errettet. Also ich hoffe, das ist nicht so, wie wir das sehen. Das hört sich vielleicht diesseits der Ewigkeit akzeptabel an, Hauptsache errettet. Das sagt sich so leicht dahin, das denkt sich auch vielleicht leicht. Aber vor dem Richterstuhl Christi werden wir so nicht denken. Denn da wird es tatsächlich darum gehen, dass es möglich ist, sich zu schämen oder eben auch Verlust zu erleiden. Sonst würde der Herr uns das so nicht in seinem Wort zeigen. Jesus Christus denkt so nicht über den Richterstuhl Christi nach. Die relevante Frage ist also, werden meine Werke, also die Dinge, die ich für den Herrn tue, am Tag des Richterstuhls Christi oder zu der Zeit des Richterstuhls Christi Bestand haben? Und auch da gab es wieder eine längere Bibelstelle, die auch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, und zwar 1. Korinther 3. 1. Korinther 3, und ich lese ab Vers 12. Hier heißt es, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer, also um Haaresbreite. Was wir gesehen hatten, ist, dass es eben tatsächlich möglich ist, je nachdem, wie wir gebaut haben. Also hier geht es um die Qualität, nicht die Quantität. Aber die Art der Baumaterialien, die wir gebraucht haben, um dieses Gebäude aufzubauen. Und wir hatten gesehen, es geht eigentlich im Zusammenhang um die Gemeinde. Wie wir auf dieses Fundament, das Jesus Christus ist, aufbauen. Paulus hat darauf aufgebaut und wir bauen darauf wieder auf und bauen dazu. Und je nachdem, welche Materialien wir dazu gebrauchen, also das heißt, wir alle dienen, wir alle bauen daran, aber die Frage ist, mit welchem Material und welchen Bestand hat dieses Material im heiligen Feuer unseres Herrn? Und es kann sein, und darauf sollen wir aufpassen, dass wir keinen Schaden erleiden. Aber was eben auch sehr, sehr tröstlich war, ist, dass wir ganz klar sehen, dass es nicht um unsere Errettung geht, die wir nicht verlieren werden. Denn es heißt, er selbst aber, also die Person, um die es hier geht, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also gerade eben noch, aber er wird gerettet werden. Die Errettung ist uns sicher. Aber mit welchem Material haben wir gebaut zu unserer Lebzeit? Wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann ist es zu spät. Das ist so wie bei einer Prüfung. Und deswegen habe ich dieses Bild der Prüfung auch gebraucht. Also spätestens dann, wenn ich die Prüfung abgebe, dann ist es zu spät. Aber bis dahin, das ist doch die Frage, was mache ich in dieser Zeit, wo ich also erfahren habe, dass es eine Prüfung geben wird, bis zu der Prüfung? Was mache ich damit? Wie nutze ich diese Zeit? Und das ist das Bild, das Paulus auch hier gebraucht. Oder das hilft zumindest, dieses Bild zu verstehen. Gut, am Richterstuhl Christi, das haben wir gesehen, werden wir also Rechenschaft ablegen. Und ich denke, das ist auch genau das, was wir erwarten würden. Wir sind so gestrickt, wir verstehen das, dass es für alles irgendwie eine Konsequenz gibt und wir für alles, was wir tun und wie wir denken, irgendwann mal Rechenschaft abgeben müssen. Ich denke, so hat uns Gott gemacht, dass wir das erwarten. Und das ist auch das, was wir unseren Kindern weitergeben, dass es eine Rechenschaft geben wird. Also, es wird einen Zeitpunkt geben, an dem wir Rechenschaft geben. Und das sollten wir einfach erwarten, denn wir wissen, dass es Konsequenzen gibt in unserem Leben und dass alles, was wir tun, irgendwann mal eine Konsequenz hat und wir Rechenschaft dafür abgeben müssen. Und ich habe euch einfach nur mal beispielhaft mitgebracht, was wir bei uns gerade in der Familienandacht abends machen. Wir gehen nämlich, das machen wir jetzt nicht jeden Abend, aber wir machen es immer wieder und gehen immer wieder weiter durch. Das kann ich euch auch empfehlen, allen Eltern unter euch, das irgendwann mal durchzunehmen mit den Kindern. Dieses Handbuch für Konfliktlösung, das ist also die Jugendversion des Friedensstifters, das heißt Konflikte lösen auf biblische Weise, Handbuch für Friedensstifter. Und es ist ganz gut gemacht, wir haben das vor ein paar Jahren in der Kinderfreizeit benutzt. Und für uns war das jetzt einfach mal dran, das mit unseren Kindern durchzunehmen. Und gerade, also ihr seht hier das Buchzeichen, gerade sind wir bei dem Kapitel, das heißt, Verhalten hat Folgen. Also es ist eine ganz wichtige Aussage, Verhalten hat Folgen. Und unser Verhalten in der Nachfolge hat Folgen. Das geben wir unseren Kindern weiter und das müssen wir auch für uns verstehen. Und so sagt uns einfach schon unser Empfinden für Gerechtigkeit, dass nicht alle Christen, dass wir nicht alle die gleiche Belohnung erhalten werden. Ja, das wäre ungewöhnlich, wenn wir das erwarten würden. Denn manche sind treu und hingegeben und demütig nachgefolgt, haben vielleicht sogar ihr Leben gegeben für den Herrn. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Christen, bei denen man kaum einen Unterschied, also das ist das Extrem. Ja, aber ich möchte euch einfach nur mal das Spektrum aufzeigen. Auf der anderen Seite gibt es eben vielleicht auch Christen, bei denen man kaum den Unterschied zur Welt merkt, die dem Herrn ungehorsam waren und nicht oder kaum gedient haben, weltlich gelebt haben und ihren Glauben nicht bezeugt haben und noch nie jemanden zum Glauben geführt haben. Und ich denke, wir alle sind irgendwo in diesem Spektrum. Ja? Wir alle sind noch nicht, wir können noch wachsen und wir können auch noch mehr dienen und mehr dazu tun. Also wir sind irgendwo dazwischen. Aber wir sollen eben einfach auch verstehen, dass wir der Leib Christi sind. Wir sind seine Hände und seine Füße auf Erden. Jeff hat es so schön am Freitag in der Familienbibelstunde gesagt. Ich möchte auch nochmal darauf anspielen. Wir sind Botschafter an Christi Statt, so wie Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20 sagt. Und wir werden Rechenschaft darüber abgeben müssen, wie wir den Herrn Jesus Christus hier auf der Erde vertreten haben. Nun ja, und dann ist einfach da die Frage der Belohnungen. Also wenn ich an unsere Kinder jetzt mal denken möchte oder überhaupt Kinder denken möchte, dann ist es doch so, dass wenn wir ihnen eine Belohnung versprechen für irgendein Verhalten, für irgendwas, was sie tun sollen oder nicht tun sollen oder wie auch immer, wenn wir ihnen davon erzählen, dann möchten sie doch typischerweise auch wissen, schon vorher wissen, was sie denn zu erwarten hat. Also, Daddy, was ist denn die Belohnung? Was bekomme ich denn, wenn ich dieses oder jenes mache? Ja? Und ich glaube, so ein ganz klein bisschen sind wir auch so. Und deswegen möchte ich euch einfach mal zeigen, was für Belohnungen da so für uns ja zur Verfügung stehen grundsätzlich. Der Herr macht das nämlich, der zeigt uns das in seinem Wort. Und dazu brauche ich jetzt mal die Folien hier. Genau, also dazu sollten wir vielleicht zuerst wissen und wahrscheinlich wissen das die meisten von uns, dass wenn die Bibel über diese Kronen spricht, ja, genau, kannst ruhig auch weiter dimmen, Walter, wenn du das möchtest. Vielleicht ganz oben gerne auch, ich sehe genug. Genau, also dass wenn die Bibel über diese Kronen spricht, dann ist es eigentlich das Wort Siegeskränze und meistens steht ja auch Siegeskranz da. Und da müssen wir eigentlich mehr an sowas denken. Ja? Also diese Siegeskränze sind wahrscheinlich mehr so diese typischen Halbkronen aus Lorbeer vielleicht damals oder vielleicht auch aus Gold, wie sie damals eben verteilt wurden an die Athleten. Ja? Also das ist das, was hier meiner Ansicht nach im Blickfeld ist. Denn das Wort ist Stephanos. Ja, das ist nicht das Wort für Krone, sondern eben für genau diese Halbkronen. Gut, und was bekommen wir also jetzt? Ja, was sind die möglichen Belohnungen, die möglichen, nennen wir es einfach Gewinne, die wir bekommen könnten, die uns der Herr verspricht? Es gibt 5 Siegeskränze, von denen wir an Gottes Wort hören. Und die möchte ich euch einfach mal zeigen. Das erste ist der unvergängliche Siegeskranz. Der wird allen Gläubigen verliehen, die selbst beherrscht oder enthaltsam gelebt haben. möchte euch auch die Bibelstelle, ich habe es auch hier hingeschrieben, wenn ihr es lesen könnt, möchte euch auch die entsprechende Bibelstelle dazu vorlesen, und zwar 1. Korinther 9, Vers 25, hatten wir, glaube ich, vorhin schon auch mal, ja, genau. 1. Korinther 9, Vers 25, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, also die Athleten, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen Siegeskranz für alle Gläubige, die enthaltsam oder selbstbeherrscht gelebt haben. Und dann gibt es diesen Siegeskranz des Lebens. Der Siegeskranz des Lebens. Der wird allen Gläubigen verliehen, die für den Herrn Jesus Christus Leid ertragen haben. Das sehen wir in Offenbarung 2, Vers 10. Wo ganz am Ende des Verses steht, seid treu bis zum Tod und ich, oder spricht der Herr Jesus Christus hier, ja, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Also für all diejenigen Gläubigen, die für den Herrn gelitten haben und gelitten bis zum Tod haben. Und dann gibt es den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Der ist für alle Gläubige, die ein besonders heiliges und rechtschaffenes Leben geführt haben. Weil sie das Erscheinen des Herrn Jesus Christus liebgewonnen haben. Ist das nicht wunderbar? Also die Entrückung, ja, die einfach eine große Liebe, diejenigen von uns, die eine große Liebe für diese Entrückung haben, für diese glückselige Hoffnung, von der Paulus auch spricht. Der Bibelvers ist 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Also wenn wir über die Entrückung sprechen und wenn ich davon erzähle, dass Paulus die als glückselige Hoffnung benennt und wir einander damit ermutigen sollen, dass die Entrückung irgendwann mal stattfinden wird, vielleicht sogar heute schon, ja, dann ist für denjenigen, der wirklich diese glückselige Hoffnung auch empfindet, der dieses Erscheinen des Herrn liebgewonnen hat, steht dieser Siegeskranz zur Verfügung vom Herrn. Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und dann gibt es als viertes den Ruhmeskranz. Der ist für Gläubige, die anderen für den Herrn gewinnen. Ja, am Büchertisch, zu Hause, sonst wo. Egal. Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, Schüler, Mitschüler, Mitstudenten, wen auch immer. Diejenigen, die Menschen zum Herrn gewinnen, erhalten den Ruhmeskranz. Den Ruhmeskranz, genau, so wird er genannt. Und zwar finden wir den in 1. Thessalonicher 4, Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr, also das waren diejenigen, die durch Paulus zum Glauben gekommen waren, vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft, denn ihr seid unsere Herrlichkeit und unsere Freude. Und dann gibt es noch einen letzten Siegeskranz, Rolf, der Siegeskranz der Herrlichkeit für Älteste, die treu gedient haben. Es gibt den Siegeskranz der Herrlichkeit. Ich lese euch einfach die Stelle vor. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern die mir Vorbilder der Herde werdet. Wenn aber der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. In Bezug auf diese Siegeskränze sagt der Herr in Offenbarung 3, Vers 11 zur Gemeinde in Philadelphia: Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Also halte fest, was du hast. Das sagt er der Gemeinde natürlich, aber letztendlich sind es ja auch Christen in der Gemeinde gewesen. Und ich denke, das können wir auch für uns aufnehmen, dass wir festhalten, dass niemand den Siegeskranz uns nehme, dass wir also wirklich versuchen, nach diesen Siegeskränzen auch zu streben. Denn wir tragen sie ja auch zur Herrlichkeit des Herrn. Gut, jetzt gibt es noch eine andere Frage, die einfach auch für mich sehr wichtig war, und ich muss ein bisschen Gas geben. Und zwar dieses Verhältnis zwischen Sünde und Werken vor dem Richterstuhl Christi. Das ist einfach nochmal eine wichtige Frage, die wir uns durch den Kopf gehen lassen sollen. Also was müssen wir als Kinder Gottes tun, wenn wir gesündigt haben? Was müssen wir tun? Bitte? Genau, wir sollen um Vergebung bitten, aber zuerst müssen wir unsere Sünde bekennen. Genau. Und das ist 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Natürlich, er wird uns vergeben. Aber unsere Sünden bekennen bedeutet natürlich auch, dass wir unser Verhalten mit Gottes Augen sehen. Das Wort ist homologeo, das heißt dasselbe sagen wie Gott über unsere Sünde. Und wenn wir dasselbe sagen wie Gott über unsere Sünde, werden wir auch nicht leichtfertig wieder sündigen. Also echte Sündenbekenntnis im Sinne von Bekennen, von homologeo, ist eigentlich, dass ich sage, Herr, ich habe gesündigt. Bitte vergib mir diese Sünde. Ich möchte die mit deiner Hilfe nicht mehr wieder tun. Ja, also wir werden nicht leichtfertig damit umgehen. Wenn ich meine Sünde bekenne, wenn ich meine Sünde wirklich bekenne mit dieser Herzenshaltung, dann darf ich aber auch wissen, dass der Herr mir meine Sünde vergibt. Und zwar augenblicklich. Meine Beziehung, die Beziehung zwischen mir und dem Vater ist unmittelbar wiederhergestellt. Aber mein Zeugnis als Nachfolger, das ist möglicherweise weiterhin beschädigt. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Also bei der Sündenbekenntnis, da handelt es sich um eigentlich eine tägliche Angelegenheit. Da geht es um meine Beziehung mit dem Herrn. Aber wenn es um die Folgen geht und um das, was wir im Dienst für den Herrn gemacht haben, unser Zeugnis, unsere Herzenshaltung, unsere Effektivität für das Reich Gottes, naja, dann kommt es mehr auf den Richterstuhl Christi an. Das ist eigentlich Gegenstand dessen, was vor dem Richterstuhl Christi auch vorkommen wird. Und da möchte ich euch ganz kurz ein biblisches Beispiel geben, und zwar im Alten Testament von David, 2. Samuel, die Kapitel 11 bis 13. Und ich werde bei Weitem nicht diese ganzen Kapitel lesen, auch nicht große Stellen daraus, sondern nur einzelne Abschnitte. 2. Samuel, die Kapitel 11 bis 13. Und da geht es einfach um diese Sünde, die David mit Bathseba begangen hat, den Ehebruch und dann den Mord von Uriah. Wir alle kennen die Geschichte, die ist sehr bekannt. Da steht in 2. Samuel 11, Vers 27, da sehen wir einfach, wie Gott es gesehen hat. 11, Vers 27, in den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Natürlich war sie böse. Es war eine wirkliche Verfehlung, eine schwere Sünde, die er da begangen hat. Und wie wir wissen, hat dann Nathan David konfrontiert. Aber das Ganze war Monate später, also monatelang. Das Kind war schon geboren, was aus dem Ehebruch entstanden ist. Und monatelang hat er versucht, das Ganze zu verschleiern. Also irgendwo verständlich, dass er es versucht hat, vor dem Volk zu verschleiern, aber vor Gott. Aber so funktionieren manchmal unsere sündigen Herzen. Aber dennoch, Nathan hat ihn konfrontiert und David hat wirklich wahre, echte Buße getan. Das sehen wir in Kapitel 12 oder eben auch im Psalm 51, der das ganz deutlich zeigt. Und er hat seine Sünde zutiefst bereut. Und dann heißt es in 2. Samuel 12, Vers 13, da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Also genau das ist es eigentlich. Das ist es, was das Bekennen unserer Sünde bewirkt. Gott hat unsere Sünde hinweggetan und er hat das Gleiche hier bei David getan. Gott vergab David seine schreckliche Tat. Gott hat ihm vergeben, aber das ist eben auch nicht alles. Weil Davids Zeugnis für den Herrn stark beschädigt war, musste er auch die Konsequenzen für seine Sünde tragen. Und das sehen wir auch hier im Zusammenhang. In Vers 14, Kapitel 12 heißt es, nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Also das war die Konsequenz der Sünde. Es war ihm vergeben worden. Der Herr hat es direkt, oder Nathan hat es letztendlich als David gesagt, aus dem Munde des Herrn, dass seine Sünde ihm vergeben ist. Aber dennoch, die Konsequenz blieb bestehen. Und dann wissen wir natürlich auch aus dem weiteren Leben von David, dass seine Familiensituation danach ein komplettes Chaos war und er eben auch von Absalom verfolgt wurde und es gab diesen Machtkampf. Also danach gab es eine ganze Reihe von Konsequenzen seiner Handlungen. Und das ist einfach ein gutes Beispiel. Das illustriert für uns auch den Richterstuhl Christi. Vergeben schon, aber was wir getan haben, hat natürlich dennoch Folgen und betrifft auch unser Zeugnis. Und deswegen sagt eben Johannes in 1. Johannes 2, Vers 28, Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Das sollte uns einfach ein gewisses Maß an Dringlichkeit geben. Gut, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann, habe ich auch vorhin schon gesagt, dann können wir nichts mehr daran ändern, dann ist es zu spät. Wir können nicht mehr ändern, was wir vielleicht versäumt haben. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte, die ich vor 2 Wochen erzählt habe, von Alfred Nobel, diesem bekannten Erfinder, der das Dynamit erfunden hatte, der in der Zeitung dann irgendwann mal seinen eigenen Nachruf gelesen hat, weil da einfach eine Verwechslung stattgefunden hatte mit seinem Bruder, der gestorben war. Und dadurch hat Nobel einfach diese Möglichkeit bekommen, seine Nachrufe zu lesen und zu lesen, wie die Leute über ihn dachten. Und er hatte aber dennoch die Gelegenheit, noch etwas daran zu ändern. Und das war einfach ein Beispiel für uns zu sagen, okay, auch wir wissen, was uns erwartet, aber auch wir können noch etwas daran ändern. Und wir können heute damit beginnen und wir können in dem Bewusstsein leben, dass irgendwann mal, dass wir alle irgendwann mal vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Gut, wenn wir das alles betrachten, dann könnte, und das wäre schade, wenn das passieren würde, aber dann könnte der Richterstuhl Christi eine gewisse negative Note bekommen. Und auch die Entrückung. Weil wir jetzt denken, gut, da werden alle diese Dinge vorgebracht werden und unsere Werke werden beurteilt werden und vielleicht werden wir ein gewisses Maß an Scham erleiden, vielleicht werden wir sogar was verlieren. Und da ist einfach die Frage, die wir uns stellen sollen, und das ist mein letzter Punkt, die Frage, die wir uns stellen sollen, ist, wie wird die, sagen wir mal, die Stimmung beim Richterstuhl Christi sein? Was wird die primäre Stimmung sein? Wird es eine Stimmung sein, wird es Tränen geben oder Triumph, Reue oder Freude, Bedauern oder Anerkennung? Und ich habe diese Punkte aus einem Skript von Dr. Kober über Prophetie, der hat das da sehr gut herausgearbeitet. Und ich möchte euch einfach mal 4 Denkanstöße ganz kurz geben, warum ich meine, dass es mehr um positive Dinge gehen wird. Es wird eine positive Stimmung sein. Gut, der erste Punkt, den hatten wir jetzt schon mehrmals gesagt, ist einfach die Tatsache, dass unsere Strafe, die Strafe für unsere Sünde bereits vom Herrn Jesus Christus am Kreuz bezahlt wurde, ein für alle Mal. Also das ist schon mal ganz klar. Unsere Sünde wird nicht mehr aufgebracht werden. Die wird am Richterstuhl Christi nicht vorkommen. Also das ist ganz klar eine positive Sache, eine Sache, über die wir uns freuen können. Gut, und dann ist es eben auch die Tatsache, die wir auch schon mehrmals erwähnt hatten, dass die Entrückung als glückselige Hoffnung bezeichnet wird. Und das wäre natürlich keine glückselige Hoffnung, wenn kurz danach, also wir werden gerade entrückt, ja, und dann sind vielleicht auch noch die ganzen Heiligen, die vor uns gestorben sind, wir alle werden entrückt und stehen dann vor dem Herrn, vor dem Richterstuhl Christi, und plötzlich kommt dann diese Zeit der Tränen. Das würde nicht zusammenpassen mit der Tatsache, dass die Entrückung als glückselige Hoffnung bezeichnet wird. Nun ja, und dann auch noch das Bild, dass die Gemeinde die Braut Christi ist und Jesus Christus der Bräutigam. Welcher Bräutigam kritisiert und züchtigt seine Frau direkt vor der Hochzeit? Auch das passt nicht zusammen. Gut, und dann eben nochmal wieder eben diese Tatsache der Gläubigen, die schon gestorben sind, die jetzt schon ganz lange, vielleicht Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte schon beim Herrn sind und dann plötzlich vor dem Richterstuhl Christi stehen und sie waren vorher in dieser glückseligen Gegenwart des Herrn Jesus Christus, ja, und dann plötzlich stehen sie vor dem Richterstuhl und dann soll es eine Stimmung, eine negative Stimmung sein, eine Zeit des Weinens, weil sie plötzlich vor dem Richter stehen. Ich glaube nicht. Und so denke ich einfach, dass im Großen und Ganzen dieser Richterstuhl Christi, und wir wissen nicht, wie lange er dauern wird, ja, wird vielleicht eine Zeit dessen, was wir hier die Trübsalzeit auf der Erde nennen, geschehen. Ich denke, dass es im Großen und Ganzen eine Zeit des Triumphs sein wird und der Freude und der Anerkennung. Vielleicht gemischt mit gewissen Elementen des Bedauerns, aber im Großen und Ganzen wird es eine Zeit der Freude sein. Und hier möchte ich einfach nochmal Paulus zu Wort kommen lassen, der in 1. Korinther 4, Vers 5 sagt, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringt und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem Lob sein werden vor Gott. Was wir hier sehen, ist, dass jeder Lob erhalten wird vor Gott. Und ich denke, das ist auch ganz klar ein Bezug auf den Richterstuhl. Und ich möchte es einfach nochmal mit einem Zitat, das ich gefunden habe, belegen und einfach nochmal sehr deutlich machen, weil ich es einfach nicht besser erklären konnte. Hier in diesem Zitat heißt es: Der Richterstuhl Christi könnte mit einer akademischen Abschlussfeier verglichen werden. Und also ich denke, da müssen wir einfach, das ist ein Zitat eines amerikanischen Theologen, da müssen wir an diese schönen amerikanischen Abschlussfeiern einfach denken und das vor Augen haben. Also er vergleicht es mit einer akademischen Abschlussfeier. Bei der Graduierung gibt es ein gewisses Maß an Enttäuschung und Reue darüber, dass man nicht besser oder härter gearbeitet hat. Doch bei einer solchen Veranstaltung ist das vorherrschende Gefühl Freude und nicht Reue. Die Absolventinnen und Absolventen verlassen den Saal nicht in Tränen, weil sie keine besseren Noten bekommen haben. Vielmehr sind sie dankbar dafür, dass sie absolviert haben und für das, was sie erreicht haben. Den Aspekt der Trauer beim Richterstuhl Christi zu übertreiben, bedeutet, den Himmel zur Hölle zu machen. Den Aspekt der Trauer zu minimieren, heißt, die Treue in der Nachfolge belanglos zu machen. Gut, und was machen wir jetzt mit all dem? Was machen wir mit dem, was wir heute gehört haben, und was machen wir mit dem, was wir vor 2 Wochen gehört haben? Also da möchte ich einfach nochmal auf dieses Bild der Prüfung zurückkommen. Der Prüfung in der Schule oder im Studium oder sonst wo. Am Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist und die Arbeit abgegeben ist, dann habe ich eben nicht mehr die Möglichkeit, die Note zu verändern. Dann kann ich meine, sagen wir, 4- nicht mehr in eine 1 oder eine 2 umändern. Dann ist die Zeit zu spät. Und deshalb denke ich, dass es einfach so wichtig ist, dass wir uns vorbereiten. Die Vorbereitung ist wichtig und die Zeit für die Vorbereitung auf den Richterstuhl Christi, die ist jetzt. Und wir können uns jetzt schon bemühen, dem Herrn in einer Weise nachzufolgen, dass wir am Ende von ihm hören werden: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Die Rede ist hier vom Reich Gottes. Geh ein zur Freude deines Herrn. Das ist letztendlich, was wir alle hören wollen, nicht wahr? Genau. Und jetzt ist die Möglichkeit, daran zu arbeiten und uns zu bemühen und auf diese Belohnungen, die der Herr Jesus Christus uns gerne geben möchte, auf die hinzuarbeiten und in dieser Weise zu laufen, danach zu streben, wie Paulus das auch getan hat. Beten wir zum Schluss.